Energielevel. 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 Der Q&A Podcast. Podcast mit Daniel und Specs. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Energielevel, dem Q&A Podcast mit
Daniel
und Specs. Und heute geht es um unsere Lieblingsrubrik Headlines, also Schlagzeilen, Überschriften. Denn jeden Tag lesen wir entweder im Print oder online oder wir hören es auch mal im Radio irgendwelche kurzen Snippets, irgendwelche Erneuerungen, irgendwelche aktuellen Dinge, wo es sich nicht lohnt, in eine eigene Sendung einzusteigen, eine ganze Folge davon zu machen, aber vielleicht nochmal etwas zu aktualisieren. Und wir starten heute mit einem Thema, das wir schon in den letzten Sendungen mal hatten, und zwar mit unserer Gasversorgung. Und zwar haben wir gelesen, in der Zeit vom 2. März steht, die Bundesregierung sieht weiterhin Engpässe bei der Gasversorgung. Der Untertitel ist, weil die Versorgung mit Gas weiterhin unsicher sei, möchte die Ampel nicht vom Bau der LNG-Terminals abweichen. Ihre Einschätzung unterscheidet sich von der des DIW. Und jetzt wird es insofern interessant. In diesem Artikel heißt es, das DIW ist das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung und auf der Seite klingt es doch ein bisschen anders, aber letzten Endes ist es das Institut für Wirtschaftsforschung und da müssen wir uns jetzt mit auseinandersetzen. Jetzt ist die Frage, woran könnte das liegen? Was glaubst du? Warum? Was ist denn mit der Gassituation? Du bist ja vom Fach, also du handelst ja mit Gas über euren Betrieb. Die Frage ist, haben wir eine Gasmangellage gehabt? Also nicht, dass wir keine hatten, aber also habt ihr sie gemerkt? Haben wir sie gemerkt als Kunden, Kundinnen?
Nein, also zum Glück nicht. Also wir haben darüber ja schon ein paar Mal gesprochen. Ja. Und wir befinden uns, und das sagt ja dieser Artikel der Zeit auch, der geht ja darauf ein, was wir auch schon thematisiert haben, dass wir jetzt seit Sommer 2022 in der Alarmstufe des Notfallplans Gas und befinden. Und das ist die zweite von drei Notfallstufen. Also danach würde nur noch die Notfallstufe kommen, die wir zum Glück so noch nicht erlebt haben. Auf der anderen Seite hatten wir uns auch schon die Frage gestellt, was hilft es, wenn wir uns kontinuierlich ohne Engpässe überhaupt zu spüren, ohne Sorgen zu haben, in der zweiten Stufe eines dreistufigen Notfallplans befinden. Also das führt ja auch zu so einer Abschwächung. Aber die Energieversorger, die Endkunden mit Gas, also mit Energie beliefern, die haben das aus meiner Sicht zum Glück auch nicht spüren müssen. Das heißt, wir haben in den Wirkungen nie oder wir sind nie in eine Situation gekommen, dass über Abschaltungen von Kunden gesprochen werden musste, um letztendlich die Gasversorgung der schützenswerten Kunden, also der wärmeversorgten Privatkunden, um diese aufrechtzuerhalten. Das haben wir zum Glück auch
nie. Also es war mal im Gespräch, aber wir mussten es nie wirklich diskutieren, dass es dann passiert. Es gab nie Gespräche darüber bei euch zum Beispiel, dass ihr sagt, ey, wir sind jetzt in so einer kritischen Situation, wir müssen jetzt mal Entscheidungen treffen.
Ja, also ich finde das in der Hinsicht immer schwierig, weil das immer im Gespräch war. Also ich hatte ja auch schon versucht, mehrfach zu sagen, das ist ja grundsätzlich nichts Neues. Also jeder Infrastrukturnetzbetreiber, also jeder Gasnetzbetreiber kennt die Vorbereitung auf eine Krisensituation. Ein Engpass in der Belieferung, der kann ja jetzt nicht nur seit dem Ukraine-Thema entstehen, sondern der kann auch durch eine technische Störung entstehen. Und daher ist für einen Netzbetreiber, für einen Gasnetzbetreiber, ist der Umgang mit einer Gasmangellage nichts völlig Neues. Das haben wir auch schon Jahre und Jahrzehnte vor dem Ukraine-Krieg gelernt und auch gemanagt. Nur, und der große Unterschied war bisher immer, technische Störung als Verursachung. Und jetzt ist es wirklich die physische Unverfügbarkeit von Gas. So, und mir ist jetzt auch kein Netzbetreiber bekannt, aufgrund der Probleme der Belieferung mit Gas aus Russland, dass ein Versorgungsengpass entstanden ist. Also ich kann das nicht zu 100% ausschließen, aber ich glaube, das wäre thematisiert worden, auch sehr viel stärker medial in Deutschland. Daher würde ich es ausschließen. Ich kenne es persönlich nicht, auch zum Glück nicht, kein Kunde Ukraine und vor allem in der ersten Stufe sind es ja die absoluten Großverbraucher, also die BASFs und BIAS dieser Welt, die, die auch nicht an den Verteilnetzen hängen, an denen auch die privaten Endkunden hängen oder sind direkt angeschlossen ans Ferngasleitungsnetz. Aber kein Großkunde, auch kein Gewerbekunde, der zu den nicht schützenswerten Kunden zählt, ist damit konfrontiert worden. Also sie haben es alle geübt, sie waren darauf eingestellt, aber es ist zum Glück bisher nicht passiert.
Muss man vielleicht zwei Sachen noch einmal hinten dranhängen, also finde ich immer ganz wichtig, ist zum einen, es wäre ja auch grob fahrlässig, wenn sich ein Unternehmen, das wirklich existenziell wichtig ist für die Menschen, nicht auf eine Krisensituation einstellen würde. Also wenn man nicht alle Möglichkeiten im Kopf mal durchgehen würde, was könnte alles passieren und was machen wir, wenn es eigentlich soweit kommt. Das Zweite, du hast gerade ein Wort gesagt, schützenswert, das ist natürlich auch nochmal ein Begriff, den möchte ich an der Stelle auch nochmal kurz klar machen. Schützenswert bedeutet natürlich, logischerweise ist alles schützenswert, weil wir natürlich von unserer Industrie abhängig sind, also durch Einnahmen, Steuergelder, Jobs und so weiter. Aber bevor irgendwie man in eine solche Mangellage tritt und man Maschinen und Dinge ausschalten muss, wird natürlich erst bei Betrieben abgeschaltet, damit natürlich die Menschen weiterhin in ihren Häusern versorgt sind, weil einfach letzten Endes der Mensch das Wichtigere ist in dieser Reihenfolge. Ne? Natürlich ist alles andere schützenswert. Ich finde ganz interessant an der Stelle, wir haben ja aus dieser Gasmangellage, Angst, Alarmstufe, haben wir uns ja für diese LNG-Terminals entschieden. Und die wurden dann ja relativ schnell gebaut, beziehungsweise einen Teil davon. Und die sollen ja im Prinzip in Betrieb gehen. Einige sind schon in Betrieb. Ich weiß gar nicht, wie viele. Das müssen wir nochmal nachschauen. Aber eben nicht alle. Und ich habe diesen Artikel gelesen und habe mich so gefragt, inwieweit, ich sag mal, die Bundesregierung an dieser Gasmangellage festhält, um, sage ich mal, wirklich Sicherheit zu schaffen, weil auch klar, das hatten wir auch in einer unserer letzten Sendungen, sollte es ein Problem geben. Ich habe gelesen, dass Österreich beispielsweise 98% ihrer Gasversorgung im letzten Jahr immer noch über Russland bezogen hat und sollte
direkt über eine Pipeline.
Direkt über eine Pipeline. Mhm. Und sollte da dann irgendwie das Gas abgedreht werden oder die Verträge auslaufen, dann wären wir
was
wiederum.
Was sie ja auch tun.
Weißt du eigentlich wann?
Ja, Ende 2024.
Ende 2024. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn der Vertrag nicht verlängert wird, aus irgendeinem Grund, wären wir wiederum als die europäischen Partner dafür verantwortlich, dann wiederum Österreich mit Gas zu versorgen. Müsste man in eine der letzten Folgen rein, und da sprechen wir darüber, weil es dann darum geht, zu welchen Konditionen würde Österreich das wiederum kaufen wollen. Und das gibt so ein paar Probleme und Diskussionen. Spare ich uns aber jetzt. Ich finde nur interessant, dass wir ja auch immer noch Gas aus Russland beziehen, circa 15% auf irgendwelchen Umwegen, weil, das hast du, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, korrigier mich, es gibt zwar ein Ölembargo, aber kein Gasembargo.
Ja, ganz genau. Ein Gasembargo ist so auch von der EU gegenüber Russland oder insgesamt als Embargo nicht ausgesprochen worden, ist aus meiner Sicht auch gar nicht möglich gewesen. Also wo sollte so viel Gas in dieser kurzen Zeit herkommen? Dass es alleine in Deutschland so gut gemanagt wurde, war mir am Anfang nicht klar. Also meine Sorge nach den Nachrichten, also die Blubberblasen, ich hätte es fast so bezeichnet, in der Ostsee, nach denen die Leitungen Nord Stream 1, Nord Stream 2 und die dazugehörigen Leitungen sabotiert wurden, die waren schon sehr groß. Als der Sabotageakt stattgefunden hat, da gab es ja schon das Spiel, ich bezeichne es jetzt mal als Spiel von Russland, mal etwas zu liefern, eine Wartungsaktion durchzuführen, vorzutäuschen, was auch immer zu machen. Mhm. Also in der Phase kurz
Machtspiele
vor.
Machtspiele letzten Endes.
Ja, genau. In der Phase kurz vor diesen Sabotageakten haben wir ja schon nicht mehr die normalen Mengen bekommen. Mhm. Aber wenn wir das letzte Vorkriegsjahr nehmen, dann ist das eine Phase, in der Deutschland noch 40% seines Gasbedarfs aus Russland bekommen hat. 40%. Und diese Menge einfach so zu kompensieren, das war schon ein außerordentlicher Kraftakt. Und das war mir auch gar nicht klar, wie das so einfach funktionieren soll. Also ich war schon auch ein Verfechter und Unterstützer dieser damaligen Aktion und Aktivitäten auch der Bundesregierung, auch gegen alle aufwendigen Planungskonzepte und Phasen in einer hohen Geschwindigkeit, wurde ja vielleicht ein bisschen belächelnd als Deutschlandgeschwindigkeit tituliert, die LNG-Terminals aufzubauen. Auch zunächst jetzt gar nicht fest, sondern als schwimmende LNG-Terminals aufzubauen, damit sie auch schnell einsatzfähig sind. Das ist erforderlich. Jetzt bekommen wir auch über die LNG-Terminals oder über LNG-Terminals, die sich in den Niederlanden befinden, bekommen wir indirekt immer noch auch Gas aus Russland. Also die EU selber, also die 15% ist eine Zahl, die die EU wohl im Jahr 2023 noch aus Russland geliefert bekommen hat, zum Beispiel auch über russisches LNG. Und es gibt über unterschiedlichste Institute Prognosen in der Summe circa 11% ist das, was in Deutschland von der Menge her, der Gesamtmenge noch indirekt aus Russland gekommen ist.
Kurz die Mathematik, nur damit ich das richtig klar verstehe. 15% des Gesamt-EU-Verbrauchs,
des gesamten EU-Bedarfs,
kamen aus Russland. Und von diesen 15%?
Nee, nicht von diesen 15%, sondern wiederum aus der deutsche Bedarf wurde zu 11% aus.
Ah, okay, das wollte ich jetzt einmal richtig stellen, damit es klar ist, weil es sind ja nur unterschiedliche Zahlen.
Genau,
ne?
Nicht 11% von 15%, sondern 11% des deutschen Bedarfs.
Okay.
Und das sind circa Zahlen. Das sind
Also
um mal eine grobe Einordnung zu geben, ich kann jetzt an dieser Stelle auch nur darauf bauen, was jetzt in unterschiedlichsten Instituten genannt wird. Das müssen wir jetzt darauf vertrauen, dass wir aber indirekt russisches Gas bekommen. Das ist aus meiner Sicht sehr sicher.
Ich gucke ja schon immer mir die Sachen kritisch an, bin aber natürlich kein großer Fan davon, immer per se Menschen was Schlechtes zu unterstellen. Dennoch irgendwie fühlt es sich für mich so an, dass die Bundesregierung das immer noch so sieht, aber der DIW sagt so nein, dass die Bundesregierung so daran festhält. Es gibt ja Gründe dafür. Der eine Grund wäre vielleicht, dass man sagt, oh, jetzt haben wir diese Terminals irgendwie gebaut und es gab so viel Stress auch auf Rügen. Ne? Da gab es ja so dieses von wegen, nein, unser Strand und das ist alles doof und das geht alles gar nicht. Und auch, ich glaube, Wilhelmshaven war der andere.
Wilhelmshaven war das erste Terminal, was
eröffnet wurde. Genau, wo es dann darum ging, wo die Leute mit den Helmen standen, wo sie darüber gesprochen haben, wir haben so ein Problem, wir müssen die Leitungen reinigen und dann fließt dabei mal so und so viel Schmutzwasser ins Meer und so weiter. Wie denkst du, könnte das nicht auch sein, dass die so daran festhalten wollen, das durchzuziehen, weil sie irgendwie sagen, wir haben das irgendwie so ein bisschen überkapazitätmäßig geplant, aber wir können jetzt auch nicht sagen, dass das nicht so cool war, weil wir haben so ein bisschen Stress eh schon mit unserer Ampel und deswegen behalten wir das bei oder gibt's da, oder was ist deine Theorie?
Also ich gehe zunächst erstmal vom Guten in Menschen, in einem Menschen und damit auch in einem Politiker aus. Also vielleicht mal zwei Dinge voneinander differenziert. Wenn du mich jetzt direkt fragst, haben wir eine Gasmangellage auch seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs und seit den Sabotageaktionen auf die Nord Stream 1, Nord Stream 2 gehabt, dann sage ich nein. Also vielleicht unerwartet aus der damaligen Sicht, aber nein, haben wir bisher nicht erlebt. In der Gesamtgemengelage des europäischen Verbundsystems, der Unterstützung der europäischen Länder untereinander, dem Aufbau von LNG-Terminals, von den Fahrten von Minister Habeck nach Katar und wohin auch immer, hat es gut funktioniert. Mhm. Vielleicht auch überraschend gut aus meiner Sicht funktioniert. Und wir haben bis heute keine Gasmangellage erlebt. Jetzt muss ich etwas einschränkend sagen, wir haben aber auch zum Glück keine schwierigen Witterungsbedingungen gehabt. Also wir wissen alle, Gas und gerade der wärmeseitige Gasbedarf ist außerordentlich stark von den Witterungen abhängig. Sehr kalte Temperaturen von mal mehreren Tagen, mehreren Wochen im zweistelligen Minusgradbereich, also minus 10, minus 12 Grad, würde den Gasverbrauch außerordentlich stark in die Höhe schnellen lassen. Das haben wir zum Glück auch nicht gehabt. Also dieses Glück war in der Hinsicht auch auf unserer Seite. Aber wir haben keine Gasmangellage in der Hinsicht erlebt, als dass die Gasnetzbetreiber in große Schwierigkeiten oder mit Schweißperlen auf der Stirn die Gasversorgung hätten aufrechterhalten müssen. So, gleichzeitig kann ich aber auch gar nicht ausschließen und ich glaube, das ist etwas, was wir alle jetzt auch lernen mussten, dass nach wie vor Russland oder im Prinzip eine Person, Putin, die Gasversorgung und auch die 15% der europäischen Gasversorgung immer auch noch als Waffe, als Spielball einsetzt. Also ich habe keine Ahnung darüber, was die Bundesregierung gegebenenfalls weiß und wie die geopolitische Lage aussieht. Und zumindest würde ich da unterstützend auch sagen, halte ich es für vernünftig, nicht wieder in eine Naivität zurückzufallen, sondern auch davon auszugehen oder es zumindest nicht auszuschließen, dass die aus unserer Sicht, also aus der deutschen Sicht, zumindest indirekte Lieferung aus Russland auch immer mit einem Sternchen oder einem Fragezeichen versehen ist. Und dass wir auch uns auf eine Situation vorbereiten müssen, in der Nulllieferung aus Russland kommt. Wenn das der Fall ist, ich würde das nur mal gerne abschließen. Wenn das der Fall sein sollte, dann verstehe ich das und dann wäre ich auch ein Unterstützer. Und ich würde es auch verstehen, wenn diese möglicherweise vorliegenden geopolitischen Bedenken oder Hintergründe nicht öffentlich diskutiert werden. Ich glaube, es wurde vielfach etwas diskutiert, was nicht in die Öffentlichkeit gehört. Das würde ich nachvollziehen. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wäre ich bei dir. Das wäre aber sehr, sehr sträflich.
Sehr sträflich, ne? Ich finde es insofern interessant, dann ist eigentlich ja der Begriff Gasmangellage eigentlich ja gar nicht der richtige Begriff, wo wir uns befinden, sondern das ist ja eigentlich so.
Das ist eine drohende.
Eine drohende oder sage ich mal, die, es könnte eine Gasmangellage eintreten und dafür wollen wir gewappnet sein. Und deswegen ist dieser Alarm am Start, um klarzumachen, wir müssen uns immer irgendwie bereit machen, dass sowas passieren kann. Das ist vielleicht nochmal für alle draußen auch so ganz interessant, wenn man sich ein bisschen mit der Politik beschäftigt. Was ich zum Beispiel total irre finde, ist ja, dass die Gaslieferanten, also außer es sind staatliche Unternehmen, aber selbst das sind ja Unternehmen. Ja, also in Deutschland beispielsweise, ne, die Energieversorger, welche gibt es da? E.ON oder sowas, das sind ja keine staatlichen Unternehmen. Das sind in Deutschland ja Wirtschaftsunternehmen, oder falsch?
Naja, außer Uniper in der Krise, das haben wir ja gelernt.
Gut, aber genau, außer die dann wiederum in der Krise. Aber so die anderen sind ja letzten Endes Wirtschaftsunternehmen. Und das, was ja geschafft wurde oder geschaffen wurde durch dieses mit den Gaslieferungen, dass ja der Gaspreis, das haben wir ja wiederum alle gemerkt, also Privatkundinnen, aber auch Industriekunden, der Preis für Gas erstmal extrem nach oben geschossen ist, so ganz extrem. Und das hat sich jetzt ja wieder gefangen. Und ich finde es nach wie vor so irre, dass ein Land wie Russland in dem Falle oder dass Putin als Präsident eines Landes sich über diese Wirtschaftsdinge hinwegsetzt. Ja, also wo man einfach immer sagen muss, weißt, es gibt da so einen Blick auf die Politik, das sehe ich ja leider auch so, dass viel Politik leider nicht mehr durch PolitikerInnen gemacht wird, sondern durch Lobbyisten. Ja, und Lobbyistinnen, die in der Lage sind, die Politik zu beeinflussen, so, und dadurch Wirtschaftsinteressen ganz oft im Vordergrund stehen und nicht das Interesse, die Gesellschaft nach vorne zu bringen. Und ich finde, es ist so irre, dass man eben daran sehen kann, es geht auch anders, finde ich zwar nicht so gut, aber ne, wo der Staat sagt, in dem Falle Putin, wir wollen das Gas nicht liefern, das machen wir jetzt nicht. Ende. Ich suche uns jetzt einen anderen Weg. Ich verkaufe das nach Indien, nach China und wir stehen da und müssen irgendwie klarkommen.
Ja, vielleicht nochmal einen Punkt dazu. Ich sehe das jetzt auch nicht anders bei Trump oder beim chinesischen Präsidenten. Also es gibt noch mehr von dieser Sorte, leider, auch wenn ich jetzt bitte nicht alle drei da jetzt
in einen Topf werfen möchte.
Um Gottes Willen, also das nicht, aber dass bestimmte Vorteile, Strukturen, gewisse Machtpositionen auch mal ausgenutzt werden. Also das sehen wir ja an sehr unterschiedlicher Stelle. Und deswegen habe ich gerade auch gesagt, wenn das der Treiber ist, dass wir diese Naivität, diese deutsche Naivität auch mal ablegen und anders in die Welt blicken und auch eigenverantwortlich und auch selbstbestimmt handeln, dann wäre es für mich nachvollziehbar. Und also nicht nur nachvollziehbar, sondern dann wäre es etwas, was ich auch unterstützen würde, auch unter Inkaufnahme von gewissen Nachteilen. So, und,
also eine Autarkie, die man sich erkauft sozusagen, auch wenn es am Anfang für uns nachteilig ist. Aber
weil sie vielleicht Geld kostet, weil sie vielleicht im ersten Schritt, und ich glaube, das ist nun bei den LNG-Terminals, das hattest du im Subtext mit angesprochen, auch unter Umweltgesichtspunkten alles andere als rosarot ist. Aber für die Versorgungssicherheit ist das im Übergangsszenario etwas, was wir, wenn denn die geopolitische Lage dafür spricht, auch dann akzeptieren sollten. Mhm. Ja. Wenn die geopolitische Lage nicht dafür spricht und es keine für uns jetzt nicht bekannten Informationen gibt, dann wäre es schon sträflich oder auch verwerflich, wenn jetzt nur aus einem gewissen Dogmatismus, weil ich das gesagt habe als Regierung, muss ich es auch durchziehen. Das wäre katastrophal.
Das wäre definitiv katastrophal. Ne? Einen letzten Punkt
dazu. Ich wollte, bevor ich das vergesse,
ach so, ja, bitte.
Ist es eigentlich der richtige Begriff? Ist es eine Gasmangellage? Ist es eher eine Vorbereitung auf eine gewisse Situation? Die Bundesnetzagentur ist ja auch für die Bundesregierung der sogenannte Bundeslastverteiler. Also ist verantwortlich dafür, die entsprechenden Mengen zu steuern. Und es gibt auch auf dieser Seite insgesamt 5 Indikatoren, die eine Lagebewertung zulassen. Also anhand derer gesagt wird, wie sieht es mit der Gasmangellage aus? Wird sie schwerer oder nicht? Oder droht überhaupt eine? Eine Gasmangellage an sich gibt es jetzt nicht mit der Bezeichnung ja oder nein oder vielleicht leicht oder schwach, ja, sondern es sind verschiedene Indikatoren. Und bei diesen Indikatoren, die werden in 3 Kategorien jeweils eingeteilt. Stabile Situation, eine angespannte Situation oder auch eine kritische Situation. Und dazu zählen dann zum Beispiel die Temperaturprognose. Wie ändert sich das Wetter in der Zukunft? Das ist zum Beispiel im Moment, Anfang März 2024, stabil. Wie ändert sich der Gasverbrauch temperaturbereinigt? Da haben wir im Moment eine angespannte Situation. Die Speicherfüllstände sind noch stabil. Wie ist die Situation in den Nachbarländern? Das würde sich vielleicht mal ändern, wenn eine Situation in Österreich kippt oder zum Beispiel auch ein LNG-Terminal in Holland nicht zur Verfügung stehen würde. Und Beschaffung auch der Regelenergie. Also da gibt es 5 unterschiedliche Kriterien. Und aus dieser Gesamtheit heraus gibt es letztendlich eine entsprechende Prognose, wie wir stehen, und auch eine entsprechende, wenn es erforderlich wäre, Reaktion der Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler. Also das nochmal so zur Einordnung der Gasmangellage.
Ja, super.
Und auch mit der Empfehlung, jetzt nicht nur uns zuzuhören, sondern auch auf diese entsprechenden seriösen Seiten oder den Hauptseiten, den Hauptinformationsseiten beim Bundeslastverteiler auch mal raufzuschauen. Sind im Übrigen auch sehr tolle Diagramme auch zu sehen, wer sich damit mal beschäftigen möchte.
Ja, es ist ein super Hinweis, dass es natürlich auch ganz wichtig ist, dass man sich eben selber informiert. Und natürlich muss man aber eine Sache machen, auch das ist mittlerweile ja traurigerweise so, dass ich denke, man muss es erwähnen. Man muss natürlich auch vertrauen. Ja, also man muss diesen Internetseiten auch vertrauen. Ich habe vorhin so den Spaß gemacht, als wir hier gesessen haben und Daniel mich fragte, wo hast du denn das her? Ich gesagt, von jürgenweißalles.de. Ja, also einfach irgendeine Seite, wo irgendwas steht. Da gibt es schon irgendwie wichtige Seiten und richtige seriöse Seiten, wo man die Zahlen checken kann. Und das sind eben nicht nur Seiten der Bundesregierung, sondern natürlich auch irgendwelche Wirtschaftsmagazine. Da kann man sich durchklicken und dann hat man ein relativ gutes Bild, inwieweit bestimmte Dinge passen oder nicht. Denn man sollte sich ja immer fragen, also kann man wirklich alle beeinflussen oder wem glaube ich überhaupt? Aber das wisst ihr schon selber. Eine zweite Überschrift, die ich ganz interessant fand, aber da habe ich gar keine Meinung zu, weil das ist absolut dein Spezialgebiet. Und zwar habe ich gelesen, dass die Netzbetreiber, und wir hatten eine Diskussion oder ein Gespräch darüber schon in einer anderen Sendung, aber jetzt, das ist nämlich aktuell, 7,8 Milliarden vom Staat fordern. Und da geht es wahrscheinlich auch wieder um die Fördersumme oder um die Fördergelder und das Netzgeld, was nicht gezahlt wird aufgrund des Gerichtsurteils. Ja, und was hat es damit auf sich?
Ja, also du hast absolut recht. Wir haben in unterschiedlichsten Zeitungen oder in unterschiedlichsten Medien sehr viele unterschiedliche Headlines gesehen. Also von vielleicht dramatisch droht das nächste Milliardenloch bis hin zu etwas seriöseren Betrachtungen. Also es geht erstmal wieder um die Übertragungsnetzbetreiber. Es geht um das sogenannte EEG-Konto und letztendlich alle Zahlungen, die aufgrund des erneuerbaren Energiegesetzes und aufgrund der erneuerbaren Erzeugungsanlagen und der Einspeisesituation erforderlich sind. So, und das ist ja ein Konto, welches bis Mitte 2022 durch die EEG-Umlage gefüllt wurde. Das heißt,
die Umlage, die lag aber bei den Kundinnen, bei richtig?
Genau. Pro verbrauchter Kilowattstunde Strom wurde ein Anteil EEG-Umlage gezahlt. So. Und der ist in der Krisenphase Phase 2022 erst gesenkt wurden auf null und später auch komplett abgeschafft wurden.
Warte, wir gehen mal einen kurzen Schritt zurück zur Richtigstellung. Also es gab diese Umlage, die jeder Stromverbraucher, also jeder Kunde, jede Kundin bezahlt hat. Und das ist erstmal in so einen großen Topf geflossen. Und von diesem Topf aus sind andere Dinge wiederum finanziert worden. Das sind Fördermittel letzten Endes gewesen. Ja? Das heißt, davon wurden wiederum, keine Ahnung, Photovoltaikanlagen gefördert und bestimmte andere Dinge. Und als
ist auch ja, also die Einspeisung, ganz genau. Also wir haben ja einen EEG-Mechanismus in Deutschland und wer mit Beginn des erneuerbaren Energiegesetzes ein Windrad aufgebaut hat und diesen Strom eingespeist hat, hat eine feste Vergütung.
Eine garantierte
Vergütung bekommen, ganz genau. Und dieses Geld muss ja irgendwo herkommen. Also damit wurde ja der Aufbau von erneuerbaren Erzeugungsanlagen auch gefördert oder gestützt mit dieser garantierten Vergütung. Nur die lag ja nicht nur in Teilen, sondern sehr häufig über dem Marktpreis.
Die Vergütung.
Mhm. Und der muss ja irgendwoher gezahlt werden.
Also nur damit wir das, ich bringe mal Zahlenbeispiele, damit ich das für mich so sortiert bekomme. Das heißt, das Windrad wurde aufgestellt von Firma XY so und normal und der Strom wird an den Endkunden zu einem normalen Durchschnittspreis verkauft. Also klar, damit man es eben so hat, aber eigentlich ist der Preis, den es gekostet hätte oder dem sozusagen dem Betreiber des Windrades garantiert wurde, der war höher. Sagen wir mal, wir nehmen mal so eine Zahl. Jetzt sind es, glaube ich, beim Strom im Schnitt sowas wie 30 Cent, sagen wir mal so. Sagen wir mal, das nimmt er jetzt so als Zahl. Das hat er bekommen. Also hätte er bekommen müssen oder vom Kunden, aber eigentlich hat er garantiert bekommen über diese Förderung 50 Cent oder sowas. Und diese 20 Cent wiederum Differenz hat er dann aus diesem Topf bekommen, ja?
Wobei man das ja unterscheiden muss, also ein Energielieferant liefert die Energie, der Einspeiser oder egal ob das jetzt eine Privatperson oder eine Firma ist, hat ja mit dieser erneuerbaren Energieanlage am Anfang häufig Windkraftanlagen ausschließlich Energie dann ins Netz eingespeist. Mhm. Dieser Mechanismus hat sich ja auch geändert. Also früher gab es nur dieses 0-1-Prinzip, also die Energie wird erzeugt und ich speise sie ins Netz ein und bekomme sie zu 100% vergütet. Heute gibt es ja auch immer mehr Mechanismen, dass die Eigenversorgung auch im Vordergrund steht. Das heißt, ich erzeuge Energie, um mich selber zu versorgen und speise nur die überschüssige Energie dann ins Netz ein und schon lange nicht mehr mit den Vergütungsbestandteilen, die es mal ursprünglich gab, mit festgelegt auf 20 Jahre und gesichert und Fixvergütung. Also da haben wir uns heutzutage auch wieder weit weg bewegt. Also auch das Erneuerbare Energiegesetz hat ja mehrfache Veränderungen und Anpassungen durchlebt. Aber wir haben seit diesem Zeitpunkt für all die erforderlichen Kosten, auch für den erforderlichen Ausbau der Übertragungsnetze etc. Also ne, das gesamte erneuerbare Energiesystem erzeugt ja oder erfordert nicht nur den Netzausbau, es erfordert einen Ausbau dieser entsprechenden Einspeiseanlagen und. Mhm. Und dieses Geld, was dafür erforderlich ist, muss ja irgendwo herkommen. So, jetzt kommt nicht alles aus diesem EEG-Konto heraus, aber das EEG-Konto ist ein Konto, welches in seiner Dimension etwas unterschätzt wird. Und dieses Konto ist in dieser Krisenphase, Ich würde es jetzt mal sehr vereinfacht ausdrücken, vollgelaufen. Also die Bundesregierung hat Geld reingesteckt, letztendlich über diesen Mechanismus der EEG-Umlage. Mhm. Und das ist im Jahr 2022 abgeschafft worden. Also erst ist es auf null gesenkt worden und dann ist es letztendlich auch komplett abgeschafft worden. So, und deswegen, ich glaube, wir müssen es ein bisschen trennen. Wir hatten Ende des letzten Jahres, Ende 2023, das Problem dieser jetzt schon öfter diskutierten 60 Milliarden Euro, die auf einmal nicht mehr zur Verfügung standen. Und ein Teil davon, das waren 5,x Milliarden Euro, sollten ja auch an die Übertragungsnetzbetreiber gezahlt werden. So, das war nicht möglich. Das haben die Übertragungsnetzbetreiber dann in gestiegenen Netzentgelten wieder weitergegeben. Das ist im System über die gestiegenen Netzentgelte drin. Worüber wir jetzt sprechen, und da lohnt vielleicht auch ein Blick auf das EEG-Konto selber, damit man das mal etwas nachvollziehen kann. Und da gibt es verschiedene Seiten. Wir haben ja in Deutschland 4 Übertragungsnetzbetreiber, also 50 Hertz, die Amprion, Tennet und Transnet BW. Und die 4 Übertragungsnetzbetreiber haben eine gemeinsame Plattform, also zu Transparenzzwecken, also heißt netztransparenz.de. Und auf dieser Seite netztransparenz.de gibt es unter anderem auch die EEG-Kontenübersicht. Und das lohnt sich in der Hinsicht, um mal wirklich zu verstehen, was da passiert ist. Und die Zeitungen sind letztendlich darauf aufmerksam geworden, auf eine Diskussion, die stattgefunden hat, mit Blick auf das Netzkonto, auf das EEG-Konto mhm. im Januar 2024. Also mehr Informationen gibt es dazu im Moment ja auch noch gar nicht. So, und die Zahlen im Januar 2024, die sind in der Hinsicht spannend, weil im Bundeshaushalt für 2024 sehr kurzfristig Geld wieder für das EEG-Konto aufgenommen wurde. So, und jetzt guckt man sich die Bilanz für den Januar an und stellt fest, dieses Geld wird wahrscheinlich nicht ausreichen. So, und daher kam diese Diskussion, droht das nächste Milliardengrab, weil am Ende mehr Geld anscheinend dafür erforderlich ist, als das, was jetzt im Bundeshaushalt schon mit hinterlegt ist. Denn auf dieser Seite Netztransparenz mit dem EEG-Konto wird eine ausführliche Tabelle dargestellt. Da sieht man die gesamte Einnahmeseite im Monat Januar 2024 und man sieht 1,1984 und so weiter, also 1,2 Milliarden Euro. Mhm. Das ist die gesamte Einnahmeseite. Von den 1,2 Milliarden Euro hat die Bundesregierung aber selber 1,06 Milliarden gezahlt. Also es kommt nur ein bisschen was über andere Posten noch in diesen Topf mit rein. Und dem gegenüber steht auf der Ausgabeseite aber 1,34 Milliarden Euro. Das heißt, das
miese. Ganz einfach, wir haben
genau,
miese
also gemacht. Wir reden darüber, dass wir ein Saldo haben von minus 145 Millionen Euro. Ich hätte fast 1000 Euro gesagt, wäre kein Problem. Minus
145. Das hätte ich aus der Portokasse bezahlt. Ja, okay. Wäre kein Problem.
minus 145 Millionen Euro, obwohl die Bundesregierung 1,06 Milliarden Euro im Januar eingezahlt hat. Das heißt, wenn das in dem Moment so weitergeht, dann wird der Betrag, das Budget, was die Bundesregierung für dieses EEG-Konto vorgesehen hat, nicht ausreichen mhm. in dem Maße. Denn
was haben die aufgenommen? Weißt du das? Steht das da?
Ich glaube 10 Milliarden Euro.
Ja, ich habe ja gerade, wenn man jetzt mal sich die Zahlen anguckt, dann entschuldige, dass ich direkt unterbreche oder einwerfe so. Ne? Du hast gesagt, also am Anfang waren das so, dass die 5,x Milliarden eingefordert haben und jetzt steht der Netzbetreiber, wollen 7,8 Milliarden vom Staat. Jetzt ist die Frage, sind es nochmal 7,8 mehr?
Ja, zusätzlich,
genau. Das bedeutet, sind wir schon bei 12,8 Milliarden, also über den Daumen.
Ne? So. Nee, man muss mal eins verstehen, also damit man vielleicht mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie umfangreich diese Zahlungen auf diesem EEG-Konto sind. Also wenn wir jetzt ein Jahr zurückgehen, ins Jahr 2023, dann war der EEG-Kontostand Anfang 2023, also im Januar 2023, bei 15 Milliarden Euro. Im Januar 2023 lagen noch 15 Milliarden Euro auf diesem EEG-Konto. Und das ist dann kontinuierlich abgeschmolzen, weil wir auch dort ein, wenn ich jetzt mal raufschaue, ein kontinuierliches Delta hatten. Denn es gab ja keine Zahlungen mehr, die über diese EEG-Umlage dort reingeflossen sind. Aber das Konto war gut gefüllt mit 15 Milliarden Euro zum Start und am Ende waren noch 891 Millionen Euro in diesem Konto. Das heißt, wir haben ständig dieses Konto leer gesaugt. Mhm. So. Also man sieht daher, es sind ja fast 14 Milliarden Euro aus diesem Topf rausgeflossen. Mhm. Und das bedeutet, wenn man das jetzt mal vergleicht mit 2024 oder hochrechnet auf 2024, dann wären wir in einer vergleichbaren Größenordnung und wenn wir weiter ausbauen, vielleicht auch noch deutlich mehr wieder brauchen. Im Moment hat dieses EEG-Konto einen Stand von 745 Millionen Euro. Das ist alles, was jetzt noch mit drin ist.
745 Millionen Euro.
Ja, wir genau vor einem Jahr waren es 15 Milliarden Euro.
Das ist ja kein so großer Unterschied.
Nein, das ist kein so. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen. Also, ich will es auch gar nicht ins Lächerliche ziehen. Wir haben ja gesagt, wir gehen auch mal auf einige Artikel ein oder versuchen auch zu erklären, was der Hintergrund ist. Das ist der Hintergrund, wenn wir uns das ansehen, dass die Fragestellung, woher dieses Konto, was es für Pflichten geben muss, mhm. weil es Gesetze gibt, weil es das EEG gibt, weil Zahlungsvorgänge klar geregelt sind.
Ja, und weil es ja auch Garantien gibt.
Genau, und die können nicht einfach wegdiskutiert werden. Mhm. Wir haben halt gesehen mit dem Blick auf das Konto im letzten Jahr, dass da mal gut und gerne 14 Milliarden Euro gebraucht wurden, um alle diese Verpflichtungen
genau, nachzukommen.
Um diesen verpflichtenden Zahlungen gerecht zu werden, waren 14 Milliarden Euro erforderlich. Die werden wir im Minimum in diesem Jahr auch brauchen. Und das zeigt gerade der Blick auf das Konto, welches im letzten Jahr gut gefüllt war. In diesem Jahr allerdings mit dem Budget, welches der Bund aufgenommen hat, nicht ausreichen werden. Und das war der Grund, warum die ein oder andere Zeitung sich hinreißen lassen hat mit dieser Headline, droht das nächste Milliardengrab. Ja. es aber für viele jetzt gar nicht erkennbar war, was ist jetzt der Hintergrund dessen gewesen.
Ist auch eigentlich eine völlig blöde Formulierung, ein Milliardengrab. Ich verbinde ja mit einem Grab, mit einem Geld, Milliardengrab.
Das Verschwendung oder sowas.
Ja. Genau, es ist Verschwendung. Ja. Es geht irgendwo hin, man hat irgendwas gekauft, was nichts bringt so. Aber letzten Endes geht es darum, dass einfach Geld benötigt wird, was nicht da ist. Ne?
Ja.
Es gibt ja eine Zahl, ich weiß gar nicht, ich habe die jetzt wirklich nicht so richtig auf dem Schirm, korrigier mich. Aber das, durch diese Streichung dieser Umlage, das wurde ja deswegen auch gestrichen, um die Bürger und Bürgerinnen zu entlasten.
Ja.
Was haben die mehr im Portemonnaie? Was waren das so? Glaube ich 300 Euro oder sowas? Kann das sein? Die im Jahr jetzt, also im Durchschnitt, im Jahr mehr bei den KundInnen oder bei den BürgerInnen bleiben durch diese EEG, also nicht mehr Umlage?
Ja, nicht ganz. Also bei 300 Euro wäre es schon ein sehr hoher Verbrauch. Also ist natürlich immer abhängig vom
eigenen Verbrauch.
Verbrauch. Aber es ist schon ein kleiner dreistelliger Betrag.
Ja, okay. Das heißt, das ist dann mehr drin. Aber gut, ne, die Frage ist, wenn es dieses Geld nicht gibt, dem man Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, geht es natürlich auch nicht, ne? Weil Investitionen sind getätigt worden. Und ich glaube, das ist ja das, wo immer alle Leute drüber sprechen, die gerade auch politisch irgendwie aktiv sind, dass wir, die auch immer von Deindustrialisierung und so in Deutschland sprechen, wir müssen halt irgendwie gucken, dass wir unseren Verpflichtungen natürlich nachkommen, dass wir Garantien geben und diese Garantien eben auch letzten Endes diesen Verpflichtungen nachkommen, wo wir Garantien gegeben haben. Und das müssen wir natürlich auch irgendwie stemmen, also wir alle. Kurz mal als Nachtrag, warum ich da gerade so ein bisschen ironisch an das Thema ranging. Gar nicht, um mich darüber lustig zu machen. Ich merke immer nur wieder, dass wir so, das ist jetzt mal kurz ein bisschen globaler gesehen, also auf alle Themen, mit welchen Zahlen wir so hantieren. Und ich habe so das Gefühl, ich glaube, das hatten wir schon mal in einer Folge, ich möchte es trotzdem nochmal sagen, man verliert so das Gefühl für Zahlen. Ja, also man denkt so, 742 Millionen, so, oh. Aber das ist eigentlich ein Tropfen auf dem heißen Stein, letzten Endes. Ich lese immer wieder über die, auch das hatten wir, glaube ich, über die Fahrradwege in Peru. Ja, und wenn dann irgendjemand sagt, da haben wir 25 Millionen Euro hingegeben. Und dann denke ich so, das ist natürlich viel Geld. Aber was kostet eigentlich 25 Millionen? Also was kannst du in Deutschland für 25 Millionen Euro bauen? Ja, was wirklich interessant wäre, wo man wirklich sagt, das hat etwas verändert. Und da wird dann
zwei Bohrungen auf 4000 Meter. Wir hatten das in einer anderen Folge.
Genau.
Nicht mehr und nicht weniger.
Genau, nicht mehr und nicht weniger. Nehmen wir doch diese Schlagzeile, die wir hatten über die Bohrungen. Ja, das ist ja eine Investition und die Investition macht ja nicht einfach irgendwer. Es ist ja nicht der Staat, der jetzt irgendwo eine Bohrung macht und guckt, ob man Geothermie nutzen kann, sondern
das macht jeder, der das Geld wieder zurückhaben möchte.
Richtig.
Und zwar verzinst zurückhaben will.
Genau. Mhm. Und insofern ist es ja total irre, wenn wir also wollen, dass sich bei uns etwas nicht nur verändert, damit wir autarker werden, sondern auch, weil wir das wichtig finden oder weil wir einfach auch neue Technologien, die sicherer sind, nach vorne bringen wollen, dann müssen wir natürlich dafür sorgen, dass technische Lösungen auch subventioniert werden oder zumindest, dass Leute, die Geld investieren, weil sie daran glauben, das Geld auch zurückbekommen. Und das ist natürlich echt immer so ein Drahtseilakt. Ne?
Ja, ja.
Das war unsere heutige Folge. Es waren gar nicht so viele Headlines. Ihr merkt, diese Themen sind komplex. Wir bedanken uns natürlich wie immer fürs Zuhören. Ihr merkt, ich kämpfe gegen meinen Hustenreiz an. Irgendwann werde ich auch wieder gesund. Genau wie die Welt. Und ja, Dankeschön fürs Einschalten. Empfehlt uns weiter, das wäre toll. Und wenn ihr Fragen habt, schickt uns sehr, sehr gerne Fragen. Das war's von uns. Tschüss.
Tschüss.